Forensic Investigations, der Podcast. Herzlich willkommen zu Forensic Investigations, der Podcast. Hier erhaltet ihr regelmäßig neue Episoden zu Themen rund um forensische Sonderuntersuchungen, Wirtschaftskriminalität und Compliance. Mein Name ist Patrick Schneider, ich bin Certified Fraud Examiner und unterstütze Unternehmen bei der Durchführung von internen Sonderuntersuchungen sowie der Verbesserung ihrer internen Kontrollsysteme und der Compliance-Kultur. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Forensic Investigations. Heute habe ich einen Gast, der Investigations schon gemacht hat, bevor sie überhaupt so hießen. Dr. Hans-Hermann Aldenhoff ist Global Head of Investigations bei Simmons & Simmons. Simmons & Simmons, das ist eine Anwaltskanzlei mit 1300 Berufsträgern. Von diesen befassen sich etwa 100 Anwältinnen und Anwälte unter Führung von Herrn Aldenhoff global mit internen und externen Ermittlungen. In dieser Folge geht es um die größten Fehler, die Unternehmen bei internen Ermittlungen machen können. Am Anfang einer Untersuchung, mittendrin und danach. Und diese Fehler kann euch kaum jemand besser erklären als jemand, der Investigations seit Jahrzehnten aus erster Reihe begleitet. Hallo Herr Aldenhoff, schönen guten Tag und herzlich willkommen. Vielleicht könnten Sie sich kurz vorstellen, damit die Zuhörer ein Bild von Ihnen haben.
Ja, vielen Dank, Herr Schneider, für die Einladung zu diesem interessanten Podcast. Ja, ganz kurz zu meiner Vita. Ich habe meine Lehrjahre, wenn man so will, in einer Strafrechtsboutique verbracht und habe mich dann aber dazu entschieden, Unternehmen, die Geschädigte in Fällen von Wirtschaftskriminalität sind, anwaltlich zu beraten. Das war in den 90er Jahren noch nicht so en vogue, wie es heute ist. Ich habe Glück gehabt, bin dann auf der Welle von diversen großen Verfahren, beginnend mit Siemens, zur Jahrtausendwende geritten und ja, maß mir in der Tat an, schon viel gesehen zu haben, was Investigations anbetrifft. Sie haben mir die Frage gestellt, worin die größten Fehler bestehen. Da kann ich eigentlich zwei nennen. Zum einen, man ermittelt zu spät und zum anderen, man ermittelt unkoordiniert. Vielleicht zu beiden noch ein bisschen Erläuterung. Zu spät, da kommen wir sicherlich noch drauf zu sprechen, ja. Im Rahmen dieses Podcasts, ist immer dann schwierig, wenn Sie arbeitsrechtliche Maßnahmen gegen Mitarbeitende ergreifen müssen. Sie wissen, es gibt eine zweiwöchige Frist bei einer fristlosen Kündigung, die zu wahren ist. Es gibt in der Tat jetzt allerdings eine relativ günstige Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, dass diese Frist gehemmt wird durch die Investigation. Aber wenn sie zu spät begonnen wird, dann hat man da schon mal ein großes Problem. Der zweite Punkt ist, wenn man zu spät beginnt, werden Spuren kalt. Ja, es ist einfach auch schwieriger, Vermögens- oder Geldflüsse nachzuvollziehen, wenn zu viel Zeit ins Land gegangen ist. Und der dritte ganz praktische Punkt ist, Ihr Vorstand wird weniger Interesse haben, wenn es sich um alte Kamellen handelt, wie wenn sozusagen die Hütte gerade brennt. Was die fehlende Koordination anbetrifft, ist es schlicht so, dass üblicherweise entweder zu wenig Leute beteiligt werden, ja, weil dann die Personalabteilung oder auch das interne Audit meinen, einen Sachverhalt alleine eruieren zu können und die anderen Kollegen nicht ins Boot holen. Und dann fehlt halt die Expertise am jeweils fehlenden Ende. Oder aber, neudeutsch, too many cooks in the kitchen. Ja, also jeder hat irgendwas beizutragen und man weiß nicht, in welche grundsätzliche Richtung die Investigation gehen soll.
Ja.
Wir empfehlen da immer regelmäßige Treffen, Duo Fixes zwischen den Beteiligten. Aber ich merke schon, ich rede zu viel und zu lang. Deswegen, Herr Schneider, komme ich auf Sie zurück.
Nee, kein Problem. Das ist ein guter Einstieg. Sie haben jetzt schon einen schönen Rundumschlag gemacht. Ich glaube, es wäre gut, wenn wir unser Gespräch einteilen in drei Phasen, dass wir sagen, okay, was sind so die Probleme oder die Fehler, die Unternehmen häufig direkt zu Beginn begehen? Und was ist dann typischerweise in dem Verlauf eines Projekts oder einer Investigation ein Kardinalfehler oder vielleicht sogar mehrere? Und was passiert so in der Nachsorge, wo Sie dann sagen, das sind Dinge, da kann man dann alles wieder mit dem Hintern einreißen sozusagen. Und wenn wir anfangen mit dem Beginn, Sie hatten jetzt ja einige Fehler genannt, die sich wahrscheinlich im Laufe der Jahre kaum geändert haben, weil es im Grunde ja so organisatorische Fehler auch sind. Zu viele Köche verderben den Brei, das gilt ja auch für die Küche. Und wenn Sie jetzt aber dran denken, wenn typischerweise eine Investigation startet oder starten sollte, was sind so die ersten Fehler, die Sie regelmäßig dann erstmal korrigieren müssen, wenn Sie dazugeholt werden?
Also ich fange mal mit zwei Dingen an, die mich persönlich auch total nerven, die allerdings Rechtslage sind und die es zu beachten gilt. Das eine ist das immer wiederkehrende Thema des Datenschutzes. Ja, man muss ein Protokoll fertigen, bevor man zum Beispiel beginnt, E-Mails auszuwerten oder Investigation-Schritte einzuleiten. Und in diesem Protokoll muss zureichend deutlich dargelegt sein, worin denn der Anfangsverdacht besteht und weshalb man beispielsweise E-Mails auswertet. Dazu vielleicht eine kleine Fußnote. Viele Unternehmen haben eine Policy, die da lautet, dass E-Mails oder generell Computer nur für dienstliche Zwecke verwendet werden dürfen. Mhm. In der Praxis tolerieren sie aber, wenn man seinen privaten Arzt- oder Friseurtermin über das dienstliche Account macht. Und dieses Dulden einer privaten Nutzung führt dann direkt dazu, dass die private Nutzung auch in Rede steht und sie eben nicht ungehemmt Ermittlungen durchführen dürfen. Es sei denn, sie haben einen Anfangsverdacht, haben den dokumentiert. Mit einem einschlägigen Datenschutzprotokoll unterlegt, ist kein großer Akt, sowas zu machen. Aber wenn es vergessen wird, kann das spätestens im arbeitsrechtlichen Verfahren dann zu Problemen führen oder auch mit der Datenschutzbehörde.
Ja, ich glaube, sowas ist vielen Investigatoren schon passiert, dass man dann hinkommt und dann zeigt einem jemand ganz stolz schon die Festplatte und sagt, ich habe schon alles drauf, Sie können es sofort mitnehmen. Und denkst, okay. Aber Sie haben ja noch nicht reingeguckt, wir haben ja noch nicht verarbeitet, wo ich denke, ja, Verarbeitung ist ein definitorischer Begriff im Datenschutz und das zählt unter anderem auch dazu, dass Sie einfach die Daten hier runtergeladen haben, auf ein anderes Medium übertragen haben und wir müssten jetzt mal so eine Art Dossier schreiben und das vielleicht auch von jemandem, der sich richtig auskennt, absichern lassen, dass er sagt, es ist kein milderes Mittel möglich, um diesen Verdacht hier aufzuklären. Das ist ja auch dann wichtig, dass das ein Teil davon ist, ne?
Ja, also Sie legen den Finger absolut in die Wunde und sowas dann sozusagen im Nachgang noch heilen zu wollen, ist deutlich schwieriger, wie wenn man es vorweg macht. Und insofern ist das ein Tipp, den ich eigentlich allen Mandanten schon gebe, machen Sie es ex ante, um es mal etwas hochtrabend zu formulieren und nicht ex post im Sinne eines Heilens. Der zweite Punkt, der etwas mehr, sag ich mal, Abwägung bedarf, ob man es nur macht oder nicht. Viele Unternehmen haben ja auch einen Betriebsrat. Ja. Und dann gibt es durchaus Stimmen, auch in der arbeitsgerichtlichen Rechtsprechung, in der Literatur, die sagen, der Betriebsrat muss involviert werden. Das sehe ich in dieser Eindeutigkeit nicht zwingend so. Es gibt natürlich auch das Interesse daran, eine Ermittlung möglichst lange im Verborgenen zu halten und die Leute nicht frühzeitig bösgläubig zu machen. Stichwort Vernichten von Beweisen. Aber zumindest den oder die Betriebsratsvorsitzende mal beiseite zu nehmen und zu sagen, hier gibt es einen Verdacht, dem wir nachgehen, ist durchaus hilfreich. Anders als das Datenschutzthema, was ein absolutes Muss ist, ist die Involvierung des Betriebsrats, wie gesagt, eine Abwägungssache. Ich würde, gerade wenn Sie ein vernünftiges Verhältnis zum Betriebsrat haben, das eher machen. Wenn Sie natürlich einen schwierigen Betriebsrat haben und Sie haben Bedenken, dass dann die Informationen beim Delinquenten frühzeitig ankommen, dann lassen Sie es bleiben.
Das ist ja auch so eine beliebte Frage, die ich dann immer höre, wenn es um die Einführung eines Hinweisgeberschutzsystems dann geht, dass jemand fragt, ja, soll der Betriebsrat auch Zugriff haben? Ich denke, nein, erstmal vielleicht nicht. Denn das sind ja dann auch erstmal Verdachte und das sind auch Mitarbeiter und sind auch Menschen und die die reden vielleicht auch mal gerne. Also diese Geheimhaltung innerhalb des Betriebsrats ist nicht unbedingt vorauszusetzen.
Ja, also ich meine, Sie sprechen Geheimhaltung an, da fallen mir immer zwei Zitate ein. Einmal von Eisenhower, der mal gesagt hat, zwei Leute können ein Geheimnis bewahren, wenn einer tot ist. Ja. Und das andere ist, sogar Jesus hatte nur 12 und hat sich bei einem vertan. Ja, also mit anderen Worten, auf die Geheimhaltung eines Betriebsrats oder auch einer Personalabteilung oder auch eigentlich jedem im Unternehmen zwingend zu setzen, ist eher schwierig. Deswegen ist wichtig, das Ermittlungsteam gerade am Anfang relativ klein zu halten. Ja. Eine interessante Frage ist natürlich, nehmen Sie einen externen dazu gleich zu Beginn? Jetzt sind wir beide ja hier als Berater vielleicht befangen.
Auf jeden Fall einen externen, immer, sofort, bevor man überhaupt eine Investigation startet.
Wir sind natürlich beide befangen in dieser Frage. Ich glaube, da spricht auch vieles für, weil unter uns, wir machen das ja täglich und das macht ein Unternehmen normalerweise nicht. Andererseits muss man sagen, wenn Herr Altenhoff oder Herr Schneider da rumlaufen, ja, dann ist natürlich die Katze vielleicht auch indirekt aus dem Sack. Ja, da müsste man schon eine vernünftige Story haben. Der richtige Mittelweg mag sein, das ist ja auch heute ohne weiteres möglich, die ersten Ermittlungsschritte mit externen Remote durchzuführen und dann erst in eine Interviewphase zu gehen.
Ja, ich muss sagen, das ist tatsächlich was, was ich früher vielleicht gar nicht so mit einberechnet habe, als es dann hieß, niemand darf mehr ins Office, Corona und so weiter. Aber das hatte schon seine Vorteile, dass man wirklich schon anfangen konnte mit einer Investigation, ohne dass einem dann jemand auf dem Betriebsgelände jemand rumhängen sieht und man auch dann in Erklärungsnot kommt. Gleichzeitig, ich meine, ich betreibe hier diesen Podcast und überall im Internet, wenn ich irgendwie kann, dann spricht man, dann versucht man seinen Namen zu verbreiten. Das ist ein Klick. Mein Name ist jetzt recht unbekannt oder recht geläufig, sagen wir es mal so. Vielleicht kann man sich vertun, aber man muss ja nur einmal das Gesicht sehen und das eingeben. Da weiß ich, die Coverstory von wegen, der guckt hier ein bisschen, dass er uns bei Finanzen hilft, das ist ja Käse. Also da weiß jeder sofort, das ist ein Investigator und der hat hier was vor. Ne? Also deswegen ist das ganz schön eigentlich, dass diese Remote-Arbeit vielleicht am Anfang sogar einem einen Vorteil verschaffen kann, auch im Hinblick auf vielleicht Verschleierungshandlungen oder etliches anderes.
Bringt mich, weil Sie mich sprachen mich ja an, auf die Fehler, die man zu Beginn einer Investigation machen kann, vielleicht zu einem Punkt, den ich eben noch nicht erwähnt habe. Es ist natürlich auch sehr wichtig, von Anfang an mal zu definieren, was möchte ich denn überhaupt ausermitteln. Ja. Im Rheinland würde man sagen, man will ja auch nicht von Hölzchen auf Stöckchen kommen. Ja, und gerade bei Remote Investigations, also ist es natürlich extrem wichtig, dass man die richtigen Prompts hat. Ja, wonach sucht man denn überhaupt? Und da nicht irgendwelche Datenfriedhöfe produziert aus verschiedenen Gründen. Das eine ist ehrlicherweise natürlich, die Kosten gehen ihnen total aus dem Ruder, wenn das nicht strukturiert ist aus Unternehmenssicht. Und das zweite ist, irgendwann sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Mhm. Deswegen ist in einer kleinen Runde sich zusammenzusetzen und zu definieren, was ist das Ziel meiner Investigation, was sind die sich daraus ergebenden sinnvollen Schritte. Mhm. Das muss man immer im Laufe der Investigation validieren, ja, und ist das richtig, was wir am Anfang gedacht haben, und oft ist es auch die Spitze des Eisberges und man muss dann nochmal nachkalibrieren. Aber so ein bisschen kopflos in eine Ermittlung zu laufen, ist aus meiner Sicht tödlich, teuer und führt zu gar nichts.
Ja, das erlebt man häufig, wenn man dann mal, das hat man ja häufig, dass man Beifang hat bei einer Investigation und merkt man, okay, da ist auch noch ein Thema und da ist auch noch ein Thema, und dann gibt es Leute, die sagen, das müssen wir jetzt alles ausermitteln. Als Externer denkt man dann, okay, cool, dann habe ich die Dollarzeichen in den Augen vielleicht und denke mir, ich kann jetzt hier schön viel rausholen, aber im Sinne des Ziels, was man mal hatte, ist es eigentlich nicht, weil man sollte ja fokussiert auf das Ziel zugehen, was man sich gesetzt hat. Die anderen Themen dürfen nicht runterfallen, aber man muss immer irgendwie ein bisschen am Ball bleiben und sich dann überlegen, ist es jetzt sinnvoll, dass wir jetzt diese Spesenabrechnung, die jetzt hier gefaked wurde, dass wir die jetzt auch noch mit der gleichen Priorisierung verfolgen, oder wollen wir das erstmal zur Seite legen? Denn es macht den Bock am Ende vielleicht nicht fett, wenn jemand eine Bilanzmanipulation von 100 Millionen gemacht hat.
Ja, das ist natürlich die hohe Kunst des Unterscheidens zwischen Wesentlichem und Unwesentlichem. Ich glaube, das macht auch einen guten Neudeutsch-Investigator aus, ja, das zu können. Und oft gibt's dann auch eine leichte Tendenz in den Unternehmen, wenn man einen vermeintlichen Übeltäter identifiziert hat, dass es dann in so eine Hexenjagd ausartet. Oh ja. Ja, wichtig, ich habe ja eben gesagt, das Bundesarbeitsgericht sagt, dass die Investigation die 2-Wochen-Frist hemmt, ja, da sagen die aber ausdrücklich auch, es ist die Aufgabe, auch entlastende Momente, ja, zugunsten des Mitarbeitenden zu eruieren. Und spätestens im arbeitsgerichtlichen Verfahren, wenn so ein Arbeitsgericht den Eindruck bekommt, da hat, wie gesagt, eine Hexenjagd stattgefunden und jede 2,80 Mark Reisekosten würden einmal auf links gedreht, um etwas zu finden. Mhm. Dann ist es eine Frage der Verhältnismäßigkeit, ja, sowohl arbeitsrechtlich als auch generell ökonomisch. Ja, also insofern kann ich Ihnen nur zustimmen, nicht alles, was spannend erscheint, ist auch spannend.
Ja, und lohnt es sich eigentlich noch wegen 2000 Euro, die vielleicht unrechtmäßig erstattet wurden, jetzt hier drei Berater draufzusetzen, die 2000 Euro am Tag jeweils kosten? Das ist dann auch vielleicht mal so die Frage. Ne? Jetzt hatten Sie gerade noch einen Punkt angesprochen, der mir auch mal wieder unterkommt und bei dem ich ehrlich gesagt ein paar Probleme immer habe. Und zwar sind das die entlastenden Sachverhalte. Und nehmen wir es mal, Gegenseite sagt dann oft Dinge so, ja, wir haben hier folgende E-Mail auch, die haben Sie gar nicht mit aufgenommen, in der mein Mandant oder in dem der Custodian sich um bestimmte Compliance-Richtlinien bemüht. Und ich denke immer, das ist jetzt entlastend, das ist jetzt eine Green Flag, dass jemand einfach mal dann in der Situation seinen Job gemacht hat, weil das ist Teil der Jobbeschreibung, die Compliance-Richtlinien zu fördern und einzuhalten, bei Führungskräften beispielsweise. Wie definieren Sie jetzt einen entlastenden Sachverhalt zum Beispiel bei einer Investigation.
Ja, also ich glaube, wir müssen uns dem Thema in der Tat, das schlägt das Anwaltsherz in mir, mal auf dem Boden der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts nähern. Ja, also es ist so, dass wenn es einen Tatvorwurf gibt gegen Herrn Müller, ja, und dieser Tatvorwurf gründet auf die Aussagen von Frau Schmitz, ja, und es gibt noch drei andere Kollegen in der Abteilung.
Meyer und Schneider.
Meyer und Schneider, genau. dann ist natürlich die Investigation einfach nicht lege artis durchgeführt, ja, wenn sie nur eine Person befragen, ja, und wenn sie völlig außer Acht lassen, dass es da möglicherweise Antipathien, Kontroversen und so weiter gibt, ja, und man nicht alles für bare Münze nehmen kann und muss, was die handelnden Protagonisten sagen. Also sie kommen dann natürlich auch sehr schnell, das ist der nächste Punkt, an einen Punkt Aussage gegen Aussage. Ja. Also denken Sie beispielsweise an sexuelle Übergriffigkeiten, Me Too, ist es einvernehmlich, ist es nicht einvernehmlich? Und wenn Sie da Mann und Frau, es sind ja üblicherweise gegeneinander positionieren und circumstantial evidence, wie der Engländer sagen würde, nicht berücksichtigen. Ja, also wie ist das atmosphärisch? Können Kollegen bestätigen, dass es da Anzüglichkeiten vorher schon gegeben hat? Das würde dann den Vorwurf erhärten. Mhm. Oder gibt es ein streng vernünftiges Verhalten durchweg, was den Vorwurf dann eher dem Vorwurf im Wege stünde? Also sie müssen den Nachweis führen, objektiv, unvoreingenommen und vernünftig vorgegangen zu sein. Ich fand Ihr Beispiel gerade ganz interessant, weil das kann natürlich auch bedeuten, dass jemand, der also seine vermeintliche Treue zu Compliance-Regeln so überbetont, dass der das im Sinne eines Feigenblattes macht. Ja. Ja, also auch da gilt, nehmen Sie erstmal die Beweise auf, in welche Richtung auch immer, und dann müssen die bewertet werden. Ja. Und nochmal, also dieses Thema der Zwei-Wochen-Frist dürfen Sie ja nicht unterschätzen. Ja. Ja, da bricht dann auch schnell Panik im Unternehmen aus. Und da hilft natürlich ein weiterer Ermittlungsschritt, um halt einfach Zeit zu gewinnen und eine informierte Entscheidung treffen zu können.
Ja, ist das, sind die Arbeitsgerichte da aus Ihrer Sicht fit genug, um beurteilen zu können, ab wann wir im trivialen Untersuchungsraum uns befinden? Also ab wann ist es eigentlich auserzählt und jetzt verschaffen wir uns noch Zeit, um eine schöne Kündigung vorzubereiten?
Ja, also jetzt sprechen Sie mit jemandem, der in seinen mittlerweile 27 Jahren Berufserfahrung vom Arbeitsgericht Cottbus bis zum Arbeitsgericht München mehr oder weniger alles gesehen hat. Okay. Und jetzt kriegen Sie die typische Juristenantwort. Es kommt natürlich sehr darauf an, ja, wie die Richterin, der Richter so drauf ist. Dann haben Sie ja im arbeitsgerichtlichen Verfahren auch noch zwei Laien, die dabei sitzen. Ja, das macht es vielleicht ein Stück weit weniger planbar, als wenn sie nur mit Berufsrichtern zu tun haben. Die Gerichte, das würde ich denen schon zubilligen, wissen natürlich schon, wann ein Arbeitgeber einfach mit Daten um sich schmeißt, um ein möglichst großes Bild zu zeichnen. Und wann er fokussiert sagt, all things being equal, ja, das sind hier die extremen Vorwürfe, die wir haben. Ja. Mhm. Insbesondere, wenn sie in den strafrechtlichen Bereich gehen, wenn sie in den zwischenmenschlichen Bereich, Stichwort MeToo, gehen, wenn sie in den kartellrechtlichen Bereich gehen. Ja, das sind natürlich Dinge, die dann ehrlicherweise von größerem Interesse sind, wie die Frage, hat er ein Bier an der Hotelbar auf die Firma geschrieben, dass er hätte privat bezahlen müssen. Ja. Ja. Auch da gilt natürlich so ein bisschen das Korrelat, das Sie selber angesprochen haben, Herr Schneider, zum ökonomischen Schaden, den das Unternehmen erlitten hat. Ja, also Leute sind, sagen wir doch ehrlich, nicht alle moralisch, Leute sind nicht alle immer absolut unfehlbar in dem, was sie tun. Ja. Und die Grenze verläuft zwischen dem Menscheln einerseits und dem im engeren Sinne vorwerfbaren Verhalten. Und das sind die Gebiete, die ich eben angesprochen habe.
Ja. Ja, man muss dazu auch sagen, dass es ja häufig dann so ist, dass diese ganzen kleineren Verfehlungen, ach ja, da war er essen, ja, mein Gott. Oder da ist das passiert, da hat er das abgerechnet oder er hat ein Handyspiel von seiner Handyrechnung, die von der Firma bezahlt wird, irgendwie bezahlt. das wird immer akzeptiert, solange der Rainmaker ist und alles gut läuft. Da wird dann nicht so viel Bohai drum gemacht und wenn es dann drauf ankommt, wird das hochgezogen. Das ist vielleicht auch was man dann auch bedenken sollte. Wie lange wurde es denn vorher gebilligt, sozusagen, dieses Verhalten?
Das ist natürlich auch jenseits des richtigen Instinkts, den Sie da haben, auch in der Rechtsprechung so abgesichert. Ja, jetzt, wenn ich jetzt mal ganz in die Historie eintrete, dann ist es ja so, dass Siemens bei dem Korruptionsskandal zur Jahrtausendwende die Leute reihenweise gekündigt haben, weil es Verstöße gegen Compliance-Regeln gab. Und dann haben die Arbeitsgerichte gesagt, naja, also ihr habt ja durch euer eigenes Verhalten dem ganzen Vorschub geleistet, ja, ihr habt die Leute falsch incentiviert und dann haben sie schwarze Kassen und Korruptionszahlungen geleistet. Dann könnt ihr euch jetzt nicht auf dem Absatz umdrehen und sagen, jetzt schmeißen wir euch aber raus, weil wir irgendeine Richtlinie haben. Also ja, da gilt auch für das Unternehmen Talk the Talk eins, aber Walk the Walk ist der entscheidende Punkt. Mhm. Und das Schlimmste, was ein Unternehmen tun kann, ist so ein bisschen pharisäerhaft zu sein. Ja, das ist erstens auch eine Frage der Fairness gegenüber den Mitarbeitenden, fällt einem aber auch arbeitsrechtlich auf die Füße. Ja.
Also diese brauchbare Illegalität so lange zu akzeptieren, wie sie einem nützt und dann, wenn man merkt so, oh, jetzt geht's um die Wurst, das habt ihr jahrelang hier falsch gemacht und jetzt ziehe ich dich dafür lang. Und das ist dann was unfair gegenüber den Mitarbeitern, weil das hat ja auch dann Teil dazu beigetragen, dass sie so gut funktioniert haben. Also diese Leichtigkeit, dass sie jetzt mal eben, dass sie nicht über jede Reimbursement oder sowas nachdenken mussten oder dass man sagte, wir machen das jetzt hier auf einem kurzen Dienstweg. Solche Sachen beschleunigen ja auch vieles innerhalb eines Arbeitsablaufes.
Also man muss natürlich fairerweise sagen, also ich habe ja eben ein Beispiel von vor 25 Jahren genannt. Da gibt es schon einen Lernprozess bei den Unternehmen. Ich glaube, dass es heute grosso modo deutlich professioneller und fairer abläuft als noch in der Vergangenheit. Ich will das jetzt gar nicht bewerten, aber es ist natürlich so, dass so Großkonzerne da auch schon more sophisticated sind, als das vielleicht ein Mittelständler ist, der diese Themen nicht täglich hat. Mhm. Aber ansonsten haben Sie völlig recht. Also man kann kein Verhalten dulden, ja, und es dann zum Anlass für irgendwelche einseitigen arbeitsrechtlichen Schritte nehmen. Großes Thema aus meiner Sicht nach wie vor Kartellrecht, ja. Also Absprachen mit Mitbewerbern, da ist natürlich die Grenze auch fließend. Was ist Informationsaustausch, was ist Abstimmung und Lobbying versus was ist eine kartellrechtswidrige Absprache? Das ist vielleicht der Bereich, wo ich noch am ehesten die Gefahr sehe, dass die Unternehmen ein Verhalten dulden, ja, und sich dann wundern, wenn es ihnen auf die Füße fällt.
Ja, und dann wird es auch sehr teuer im Kartellrecht, ne? Wir haben jetzt vorhin schon, bevor wir jetzt gleich zum auch Dokumentation und Ende übergehen, also was denn da für Fehler gemacht werden, da hatten Sie schon gesagt, mangelnde Abstimmung beziehungsweise den Ausspruch, viele Köche verderben den Brei. Vielleicht können wir darauf noch ein bisschen detaillierter eingehen. Ich fand es immer, also man bildet ein Joe Fix oder ein Steering Committee, wie man das dann so nennt, was sich regelmäßig trifft. Wer sollte aus Ihrer Sicht dort drin sitzen und wer explizit nicht?
Ja gut, es kommt natürlich ein bisschen darauf an, was ist der Anfangsverdacht? Der Anfangsverdacht definiert natürlich die Teilnehmenden. Ja, also wenn ich einen Verdacht gegen einen eigenen Mitarbeiter habe, es muss HR zwingend dabei sein. Ja, wenn ich einen Verdacht gegen einen Zulieferer habe, ist es eher eine Frage für Internal Audit beispielsweise. Und die Frage, also dieses Steering Committee ist auch kein nicht statisch zu besetzen, sondern kann sich auch im Laufe einer Investigation ändern, je nachdem, was die Feststellungen sind. Wenn ich es denn, was sehr schwierig ist, würde verallgemeinern wollen, dann würde ich sagen, dass die Revision, sprich Audit, dabei sein sollte. Ja, es sollte HR dabei sein und üblicherweise sollte eine Führungskraft, die auch entscheidungskompetent ist, dabei sein, damit klare Grenzen auch den externen Beratern aufgezeigt werden, was zu tun ist und was eben nicht. Ich bin kein Freund davon, dass man sich jetzt alle naselang trifft. Ja, die gute Dinge brauchen auch Weile und man muss auch erstmal die Dinge ermitteln. Aber dass man zumindest mal alle zwei Wochen eine Telefonkonferenz macht, um zu gucken, wo stehen wir denn, ja, um auch zu kalibrieren, wohin wollen wir weiter ermitteln, wie wir es eben besprochen haben, was ist wesentlich, was ist unwesentlich. Das wäre für mich ganz wichtig, wenn wir jetzt über Kartellrechtsverstöße sprechen, ist natürlich auch mal ganz wichtig, einen aus dem Sales dabei zu haben, damit man halt auch nicht nur diese Backoffice-Sichtweise hat, sondern auch die Frontoffice-Leute, die halt das Geld verdienen müssen, für die Firma frühzeitig involviert.
Ja, ist dann ganz gut einzuschätzen, wenn der dann auch mit den Ohren schlackert, dann ist tatsächlich wahrscheinlich ist ein bisschen heikler. Also wenn dir jemand sagt, so machen wir das immer, dann habe ich vielleicht ein systematisches Problem, aber zumindest ist dann klar, wo der Fehler liegt und dass es vielleicht ein Einzelding ist oder ob es ein systematisches Problem ist. Das ist immer ganz, ganz interessant dann.
Genau, und wir hatten ja das Thema eben, also wenn es ein systematisches Problem ist, ja, und Herr Allendorf macht das, was alle anderen machen im Unternehmen, ja, dann ist natürlich auch die Kündigung von Herrn Allendorf deutlich schwieriger, ja, wie wenn ich jetzt das sprichwörtliche schwarze Schaf bin und mich außerhalb dessen bewege, was Konsens ja. in der Firma ist.
Ja, jetzt hatten Sie gerade auch noch gesagt, dass es gut ist, wenn man eine, was war das, jemand mit Entscheidungskompetenz hat. Also natürlich, dass jemand entscheiden kann und mit Beratern umgehen kann, ist auch wichtig, dass der auch sagen kann, kein X für ein U, bitte. Und ich möchte jetzt ein paar Ergebnisse, ist wichtig. Aber auch, dass das jemand ist, der auch vielleicht ein bisschen Macht im Unternehmen hat, um bestimmte Leute dazu zu bewegen, mitzuhelfen. Denn das ist immer so, ich habe auch in Steering Committees gesessen, wo ich dann dachte, wo sind denn jetzt die Daten? Können Sie nicht ein bisschen, ja, ich habe den Kollegen gefragt, aber der blockiert oder der kommt nicht oder der macht nicht. Also ich finde es ganz, ganz hilfreich, wenn dort jemand sitzt, der auch Durchgriff hat.
Ja gut, ich meine, es gibt ja verschiedene Punkte. Zum einen den alten Spruch, alle lieben den Verrat, keiner liebt den Verräter. Ja, und wenn das Ganze auf irgendeinem Whistleblowing gründet und dann kommen dann so Leute wie Sie und ich, Herr Schneider, da darf man sich auch nicht der Illusion hingeben, dass wir da beliebt wären im Unternehmen. Ja, und es muss dann gemacht werden. Und
mich mögen immer alle, ich weiß auch nicht, was bei Ihnen ist.
Sie sind einfach ein sympathischer, netter Kerl. Bei einem Anwalt dürfen Sie das nicht erwarten. Nö. Aber jedenfalls, Scherz beiseite, es ist so, dass natürlich der Impetus einer Führungskraft hilft, ja, um Dinge auch anzuschieben. Und wie gesagt, diese fundamentale Entscheidung, wann ist auch mal eine Investigation zu Ende, ja, die müssen Sie ja auch treffen, ja. Und da sind wir nicht frei von als externe Berater. Also natürlich ist es für uns ökonomisch großartig, wenn so eine Investigation wochenlang dauert. Mhm. Ja, wir sind, glaube ich, beide professionell genug, auch dem Mandanten zu sagen, bis hierhin und nicht weiter.
Ja.
Aber es mag eine Situation geben, wo der Kunde zu Recht sagt, jetzt ist mal gut. Ja, es ist ja auch ehrlicherweise so, dass eine Investigation immer disruptiv ist und vom Tagesgeschäft ablenkt. Ja. Umgekehrt muss man sagen, auch der gute Berater muss natürlich auch den Mandanten einfangen und sagen, also das reicht jetzt. Ja. Ich gebe Ihnen ein ganz aktuelles Beispiel. Ich habe gerade eine Investigation, da geht es um systematischen Betrug von ehemaligen Führungskräften, und der Mandant will keinen Stein auf den anderen lassen, ist hochemotional, ruft mich 5000 Mal am Tag an, ein gutes Viertel dieser Vorwürfe ist zivilrechtlich und strafrechtlich verjährt, da kann ich investigieren bis zum geht nicht mehr, bringt mir gar nichts, und das sind so Dinge, die muss man dann ansprechen. Und wie gesagt, wenn ich einen Grund habe, der eine fristlose Kündigung ganz evident trägt, als Beispiel, was ist der Mehrwert, wenn ich dann die eben angesprochene Reisekostenabrechnung auch noch ausgrabe?
Ja, das ist ein Overkill, nennt man das. Also man kann nur einmal rausschmeißen.
Also im Strafrecht gibt es das Phänomen des Übertötens. Aus großer Emotion sticht man 50 Mal zu und der erste war schon tödlich. Das ist ein bisschen bei Investigations auch so. Mhm. Da sind natürlich Leute, die ehrlicherweise auch ein bisschen weiter weg sind, die Seniorer in der Organisation sind, die vielleicht auch abgeklärter sind und nicht zu Unrecht die Führungsfunktion mal bekommen haben. Die sind da einfach professioneller, als wenn Lieschen Müller das alles alleine entscheidet.
Ja, ich glaube, die Emotionalität ist auch ein Ding, das man nicht unterschätzen darf. Und ich merke immer, dass die richtig, richtig guten Führungskräfte gehen an solche Dinge genauso ruhig und professionell heran, wie sie es auch bei jedem anderen Vorstandsmeeting zum Beispiel machen würden. Also da spürt man nicht, dass jemand irgendwie wütend wäre. Und das ist eigentlich perfekt, dass man sagt, das gehört hier alles mit zu dem großen Spiel. Wir bauen ein Unternehmen auf. Da ist dann halt jetzt ein Betrug, aber das ist innerhalb meines beherrschbaren Kosmos und regt mich jetzt nicht sonderlich auf. Und das sind eigentlich die Leute, mit denen man am effizientesten sowas durchführen kann, denn die Emotionen, die sollen, ja, sagt man jetzt so, das ist natürlich auch eine Binsenweisheit, aber die stehen einem eigentlich fast immer im Weg bei solchen Dingen, sind aber nicht immer vermeidbar. Und MeToo-Fälle, wie Sie gerade schon genannt haben, das sind Dinge, da fällt es fast jedem schwer, seine Emotionen unter Kontrolle zu halten oder sich da irgendwie zurückzunehmen oder jemandem vorzeitig Recht zu geben. Und wenn man eine Whistleblowing-Nachricht liest in einer bestimmten Hinsicht, die erste, dann denkt man sich, das Schwein, dem müssen wir das Handwerk legen. Dann hört man die Gegenseite und denkt sich, ah, vielleicht doch nicht so ein Schwein, vielleicht sollte man vielleicht noch mal ein bisschen nachdenken.
Ja, also da kann ich nur umfänglich zustimmen. Dazu kommt natürlich auch, dass professionelle Distanz immer hilft. Mhm. Ja, also Sie und ich haben ja kein vested interest, wie das nun ausgehen muss. Ja, also, genau. Also in einem idealen Fall, Stichwort Unvoreingenommenheit, mache ich ja auch eine Investigation nicht, um etwas zu finden, ja, sondern ich mache eine Investigation, um den Sachverhalt zunächst mal aufzuklären, mit welchem Tenor auch immer. Und das kann dazu führen, dass der Mandant, der vielleicht einen unliebsamen Mitarbeiter gerne losgeworden wäre, dass man dem sagen muss, sorry, das ist hier kein vorwerfbares Verhalten.
Jetzt sagen Sie schon unliebsam. Ich glaube, zu dem großen Emotionen gehört auch immer, dass man vorher jemanden mal vielleicht mochte oder wo man sagt, ja, das war mal ein langes Verhältnis, genauso wie das mit Partnern ja auch ist. Irgendwann, dann zerstreitet man sich und einen schlimmeren Krieg gibt's nicht. Und das auch mit Leuten, mit denen man seit 20 Jahren arbeitet, die man vielleicht mal mochte und dann funktioniert es nicht mehr. Also es ist ja selten so, dass man richtige Wut auf jemanden bekommt, den man erst seit 2 Tagen kennt.
Es ist ja auch statistisch nachgewiesen, wenn Sie jetzt zum Beispiel sich das Thema Whistleblowing angucken, ja, da ist also ein überproportional hoher Anteil von Whistleblowern sind Personen, die am Arbeitsplatz eine Liebschaft hatten, die dann zerbrochen ist. Ja, Männlein oder Weiblein spielt keine Rolle. Es gibt Leute, deren Karrieren nicht so verlaufen sind, wie sie sich das vorgestellt haben. Also Emotion und Frust sind oft die Triebfeder für das Artikulieren von Vorwürfen. Und das muss man auch immer im Kopf behalten, weil das indiziert natürlich, dass nicht jeder Vorwurf auch begründet ist, ja, mit dem man sich zu beschäftigen hat.
Das ist ein interessanter Punkt. Als ich damals habe ich dieses Whistleblowing-Tool bei meinem Vorarbeitgeber betreut und da haben wir dann auch das Managed Service gemacht. Das heißt, wenn eine Nachricht reinkam, sollten wir es auch beurteilen. Und dann hieß es von den Unternehmen häufig, ja, was ist das, wenn jemand den Groll gegen den Chef hegt? Dann hatte meine damalige Chefin gesagt, die Emotion und jegliche Niedertracht der Person, die vielleicht meldet, die dahinter steht, ich möchte jemandem schaden, die spielt nicht unbedingt eine Rolle. Das ist natürlich in der detaillierten Ausgestaltung oder in der Meldung kann es schon sein, dass es dann bestimmte Dinge übertreibt, aber im Sachverhalt an sich, ob etwas passiert ist oder nicht, das ist erstmal unerheblich, aus welchen Beweggründen jemand meldet.
Ja, auch da gibt es natürlich eine statistische Erhebungen. Es ist so, dass die Leute, die Whistleblowing betreiben, natürlich überwiegend auf das Unternehmen nicht gut zu sprechen sind. Ja, genau. Das ist genauso, wie wenn Sie jetzt eine Bewertung als Arbeitgeber bekommen auf Kununu oder wie die Dinger alle heißen. Genau. Ja, das machen typischerweise nicht die Kollegen, die total happy sind und sich dann einfach nur beruflich oder räumlich verändern, sondern es sind die Leute, die vielleicht gekündigt wurden, die nicht performt haben und die kübeln dann über den Arbeitgeber ab. Ja. Das muss man alles mit Vorsicht genießen. Aber Sie haben völlig recht. Das heißt ja nicht, dass der Vorwurf, der artikuliert wird, jetzt per se falsch ist oder unbegründet. Nochmal, Unvoreingenommenheit ist absolut essentiell.
Ich glaube, wir haben jetzt schon relativ viel über den Anfang und den Mittelpart einer Investigation gesprochen. Vielleicht doch nochmal zum Schluss, welche Fehler machen jetzt Unternehmen, vor allen Dingen gehen wir auf Dokumentation und Nachsorge aus Ihrer Sicht?
Oft ist es ja so, die Investigation wird durch die Revision durchgeführt. Die Investigation wird durch, das meine ich gar nicht despektierlich, Leute wie Sie durchgeführt. Ja, und am Schluss kommt dann der Anwalt oder die Anwältin und muss dann mit diesem Sachverhalt umgehen. Ja. Oft ist es sinnvoll, dass man vor einem abschließenden Bericht den Dialog zwischen demjenigen, der die Investigation gemacht hat und demjenigen, der mit der Investigation was auch immer tun muss, um den Bericht, ich will nicht zu sagen, zu trimmen auf das Ergebnis, was ich erzielen will, aber um die richtigen Schwerpunkte zu setzen. Ja. Ja? Also ganz klassisch ist es ja so, wenn Sie einen arbeitsgerichtlich jemanden rausnehmen oder wenn Sie einen zivilrechtlichen Anspruch verfolgen gegen irgendeinen Lieferanten oder wenn Sie einen kartellrechtlichen Vorwurf erheben, was auch immer, dann sind sie im Dialog mit Behörden, mhm. ja, und diese Behörden zeichnen sich üblicherweise dadurch aus, dass die von dem speziellen Business des jeweiligen Mandanten gar keine Ahnung haben.
Ja.
Und der Anwalt hat es ja ehrlicherweise auch nicht unbedingt. Ja.
Wir müssen uns auch immer wieder einarbeiten.
So, und dann ist wichtig, dass das Dokument, was sie fertigen, nutzerfreundlich ist, ja, leicht verständlich ist, ja, also ich musste eben schmunzeln, weil sie intuitiv den Begriff des Custodian verwendet haben, ja, ja, den kenne ich natürlich, aber ganz, ganz profan, gehen sie mit Anglizismen eher sparsam um, ja, wenn sie vor dem Arbeitsgericht Rosenheim, ja, einen von der IHK und einen von der Landwirtschaftskammer als Laienrichter haben, ja, dann ist das New York, Rio, Tokio Jargon, zu dem wir ja alle neigen in unserem Setup.
Es klingt auch einfach geiler.
Es klingt, ja, es klingt total chefig, ja.
Ja.
Scherz beiseite, also es ist simpel zu formulieren, ist eine hohe Kunst, das muss man können. Und wie gesagt, unterscheiden von Wesentlichem und Unwesentlichen. Sie müssen auch ganz klar damit rechnen, wenn Sie jetzt einen 80-seitigen Investigation Report haben, ja, den liest sich ein Gericht nicht durch. Ja, das heißt, dieser Investigation Report muss eine Executive Summary haben. Ich habe mal für den damaligen Vorstandsvorsitzenden der Allianz gearbeitet, ja, und der hat mir gesagt, egal wie komplex das Thema ist, Herr Allenhoff, ich kriege von Ihnen eine Dreiviertelseite und nicht mehr. Ja, das hat mich extrem geschult. Mhm. Ich merke das bei mir selber, wenn ich viele Mitarbeiter habe, man hat die Zeit nicht. Ja, und das ist bei den Gerichten teilweise nicht anders. Also sehr kondensiert zu formulieren, ist extrem wichtig.
Ja, das ist interessant, dass man als Investigator ja da sitzt und viel mit E-Mails zu tun hat und dann sieht man ja, was ein CEO oder CFO von einem mittelgroßen oder größeren Unternehmen, was der täglich an E-Mails bekommt. So 300, 400 ist jetzt nicht unüblich. Also und dann schreibt man trotzdem 80-seitigen Bericht mit einer unzureichenden Executive Summary für die gleichen Leute, die ja auch in solchen Situationen sitzen. Das geht ja nicht übereinander, ne? Also das ist, da sollte man sich wirklich überlegen, wie schaffe ich das jetzt zu kondensieren? Weil es gibt manchmal Themen und Bereiche, die sind so kompliziert. Also ja, gehen wir mal in Diesel zum Beispiel. Also ich will jetzt nicht das Fass zu groß aufmachen, aber wer versteht denn, was ein Mode ist innerhalb eines Motors und was dann ein Mode ist, der bestimmte Dinge ein- und ausschaltet, wie funktioniert Einspritzung? Das muss ich alles erklären. Also reichen 80 Seiten wahrscheinlich gar nicht aus und ich selbst kann es auch gar nicht so gut erklären wie jetzt ein richtiger Ingenieur.
Ja, ich meine, wir haben ja eben in einem anderen Kontext darüber gesprochen, wer muss denn an so einem Steering Committee teilnehmen? Also Diesel ist natürlich das klassische Beispiel, da brauchen sie auch die technische Expertise. Aber wir neigen alle dazu, immer zu glauben, dass das oder die Art, wie wir formulieren und wie sie in unserer Sphäre üblich ist, dass das jeder versteht. Ja, und also Sie werden das, glaube ich, bestätigen. Also schon allein die IT-Leute, wenn die da irgendwas formulieren, da steige ich in 8 von 10 Fällen aus. Ich muss aber auch anerkennen, dass, wenn es schlecht läuft, 8 von 10 Leuten in meiner juristischen Subsumption aussteigen. Ja, und deswegen, also ich habe eine sehr gute Erfahrung damit gemacht, wenn ich einen Investigation Report mal geschrieben habe, dann gebe ich den am Schluss ganz bewusst einem Anwalt aus meiner gesellschaftsrechtlichen Abteilung, die gar keine Investigations machen, ja, und sagt zu ihm oder ihr, kannst du das mal durchlesen, findest du das schlüssig, ja, überzeugt dich das? Also dieser Sanity-Check ist sehr, sehr hilfreich.
Ja, Remediation heißt es oft so, Remediationsmaßnahmen für die Zukunft, was wir immer im Bericht dann auch erwähnen. Ist da etwas, wo Sie sagen, das machen Unternehmen nicht? Vielleicht ist es ein bisschen hingeleitet. Ich sehe oft, dass die Remediationsmaßnahmen zumindest aus meiner Sicht nicht ausreichend durchgeführt werden, weil sonst würden wir nicht 2 Jahre später wieder da sein.
Ich würde kein zu großes Rad drehen. Also zum einen lehrt die Erfahrung, der Mandant hat dann irgendwann auch die Schnauze voll von den externen Beratern und durchschaut natürlich auch, wenn es als plumpes New Business Origination dann hinterhergeschoben wird. Aber so 4, 5 Key Findings, ich würde immer ein Debrief-Gespräch mit dem Mandanten machen, ja. Meines Erachtens auch nachdem beispielsweise staatsanwaltschaftliche Ermittlungen abgeschlossen sind oder Gerichtsverfahren abgeschlossen sind, weil daraus ergeben sich ja auch nochmal Erkenntnisgewinne, ja, die man dann mit verarbeiten kann. Und ich würde den Leuten immer sagen, Dafür braucht ihr auch keinen externen Berater. Guckt euch mal eure Policies an. Ja. Müssen die abgedatet werden im Lichte der Findings oder auch die Prozesse, die ihr habt? Ja. Das ist alles keine Atomphysik und kann der Mandant auch alleine machen.
Im Grunde meistens sitzt man dann auch mit Leuten zusammen, die das ja auch beruflich machen, nur die jetzt nicht die Kapazität haben, um jetzt auch noch eine Investigation zu machen, dadurch, dass sie in Personalunion durch die nächste EU-Richtlinie die fünfte Rolle jetzt noch haben. Also die sind ja aber dann trotzdem nicht fachfremd oder irgendwie Laien. Ne?
Also ja, also Sie haben natürlich recht, das gilt ja für Sie wie für mich auch. Üblicherweise sind es ja sehr große Unternehmen mit Rechtsabteilungen, die auch eine hohe Kompetenz haben. Ja. Aber ich mache sehr viel für Unternehmen, die das Head Office in Tokio oder New York oder sonst wo haben, ja, wo dann auch große Rechtsabteilungen sind, die allerdings keine Ahnung vom deutschen Markt haben oder erst recht nicht vom deutschen Arbeitsrecht. Also ich glaube, man darf nicht immer zu sehr unterstellen, ja, dass die Leute es ohnehin wissen. Umgekehrt gebe ich Ihnen völlig recht, es gibt ja nichts Schlimmeres für einen Berater, als da jetzt der anmaßende Oberlehrer zu sein, ja, und den Leuten die Welt zu erklären. Das ist völlig daneben.
Ja, ich rieche eigentlich schon eine neue Folge Cross-Border Investigations, aber vielleicht bringen wir die erstmal gut zum Abschluss. Ich habe jetzt noch was mit Ihnen vor, also Schnellfragerunde nenne ich das mal. Es sind 7 Fragen, 8 Fragen und möglichst in einem Satz und spontan beantworten. Was ist so der aufregendste Moment Ihrer Karriere als in Investigations gewesen?
Eine Befragung in Turkmenistan.
Turkmenistan, wow. Wegen der Anreise, wenn ich noch nachfragen darf? Oder?
Weil der Mandant mir eigentlich gesagt hatte, ich dürfte maximal bis Moskau reisen aus Sicherheitsgründen, aber ich habe Danger Seeker-mäßig mich auch nach Turkmenistan bewegt. Ach so. Das war schon ein sehr ungewöhnliches Mandat.
Spannend, ja. Welches Buch oder welcher Film zeigt am realistischsten, wie eine echte Investigation abläuft?
Gar keiner.
Ja, sehe ich auch so. Kaffee oder Akte zuerst am Morgen?
Kaffee, definitiv.
Ja. Bis jetzt alles richtig. Welches Wort oder welche Floskel hören Sie in Investigations am häufigsten und was können Sie nicht mehr hören?
24/7.
Oh ja. Mhm. Gut. Wenn Sie nicht Anwalt geworden wären, was dann?
Also das ist total langweilig, aber ich finde meinen Beruf hypergeil und wollte eigentlich nie was anderes werden als Anwalt. Ich habe mal eine Banklehre gemacht, aber Lichtjahre besser Anwalt zu sein. Schriftsteller wäre auch etwas, was mir in den Sinn käme. Also, aber ich habe jetzt nie so die, ich wollte nie Astronaut werden, ich wollte nie Lokomotivführer werden. Ich war eigentlich in der Schule schon ein Nerd, der gerne gelesen hat. Insofern ist der Anwaltsberuf für mich genau passend.
Perfekt. Ihr bester Rat an das jüngere Ich? Als Sie in diesem Feld jetzt angefangen haben?
Ich glaube, in unseren Jobs läuft man sehr schnell Gefahr, total zu overpacen. Das habe ich jedenfalls als junger Anwalt gemacht. Man ist dann total auf den Beruf fokussiert und man muss sich immer vergegenwärtigen, das ist am Ende des Tages ein Marathonlauf, so ein Berufsleben. Ja, und Sie kriegen das nur hin, wenn Sie ein stabiles Privatleben haben. Und also ich bin unverdächtig, jetzt hier der Work-Life-Balance das Wort zu reden. Das nervt mich manchmal. Ja, aber eine gute Mischung ist schon hilfreich.
Was ist so ein Mythos über Investigations, den Sie gerne aus der Welt schaffen würden, wenn Sie könnten?
Dass die immer spannend sind.
Ja.
Also es gibt auch total öde Aktenleserei, ja, wie Edmund Stoiber, man muss die Akte kennen, ja. Das ist jetzt nicht so, dass man da immer denkt, tschakka, tschakka, ja, das ist ja wie hier im Kino.
Ja, ich muss sagen, manchmal, also die, wenn ich es nachher erzähle, klingt es spannender, als es dann war, häufig. Also dann habe ich mir gesagt, wir hatten eine Investigation Südwestafrika. Warte da, nein, das nicht, aber uns wurden die Akten nach Deutschland geliefert und wir haben sie dann in einem Lagerhaus 3 Wochen lang alle durchgeguckt. Das Spannendste war eigentlich, ob einen irgendwas anspringt, weil es wirklich richtig, also sie waren so Lagerhausakten, also das war auch sehr langweilig.
Ja, also ich finde zum Beispiel Bilanzmanipulationen sind totenlangweilig. Also die sind natürlich extrem gefährdend fürs Unternehmen, ja. Aber man muss erstmal sich durch tausende Zahlenreihen quälen.
Ja, ich finde das total spannend, wenn man sieht, ach, das ist ja interessant, was sie sich da ausgedacht haben. Das finde ich, also jedes Mal, wenn ich eine neue Masche sehe, freue ich mich total.
Ja, also ich habe mal, Sie haben mich ja eben nach den interessantesten Mandaten gefragt. Neben Turkmenistan hätte ich noch erwähnen können. Ich hatte mal einen, das war ein Vorstandsvorsitzender eines großen Unternehmens, der schon damals noch 4,5 Millionen Mark im Jahr verdient hat, dann aber trotzdem noch 30 Millionen hinterzogen hat. Klar. Und da hat das Finanzamt das Schmiergeld über eine steuerliche Abschreibung bezahlt. Ja, das fand ich schon intellektuell am Hochreck. Das war ein hochintelligenter Typ, ja, und diese Masche rate ich nicht zu kopieren, aber die hat mir jedenfalls mehr Respekt abgenötigt, als wenn irgendwelche Dummbratzen einfach nur bestechen.
Ja, das teile ich übrigens, dass wenn jemand wirklich clever war, nicht, dass ich den bewundere, aber ich muss sagen, das hat er sich gut überlegt. So, das
Respekt. Ja, und also einer der Gründe, weswegen ich meinen Job gerne mache, ist, man hat es ja auch mit intelligenten Leuten zu tun.
Ja, das stimmt. Welche Eigenschaft macht einen guten Ermittler aus, die man nicht lernen kann?
Professionelle Distanz.
Gut, vielen Dank.
Danke Ihnen.
Ich glaube, das wird für viele Zuhörer sehr interessant und wertvoll sein, gerade weil das jetzt so konkret war. Wir haben jetzt wirklich über konkrete Probleme geredet, konkrete Fehler, die Leute machen oder die Unternehmen machen. Und falls ihr Interesse an diesem Podcast habt, dann lasst bitte ein Like da, teilt ihn mit euren Bekannten und Freunden und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, dann könnt ihr mich gerne über LinkedIn erreichen. Bis zur nächsten Folge und vielen Dank, Herr Hallenhoff.
Vielen Dank, Herr Schneider.
Ciao.